Und was hat der gehabt? Der Sohn von Jonathan.
Das ist nicht der Sinn. Der war noch mal zu sein. Warum? Wieso ist er klein?
Weil er
die Mutter
kennt.
Ja, genau. Als er ein
kleines Kind war, hat er seine Amme auf der Flucht, das war dann eine Kriegssituation, hat ihn gefallen und er war gelähmt. Von dann an ist er einer der einzigen. Fünf war er dann, ja. Einer der einzigen Nachkommen, der noch gelebt hat, vom Saul. Ein Sohn von Jonathan, der ja der David mit ihm einen Freundschaftsbund geschlossen hatte. Das war die letzte Geschichte, die wir gelesen haben. Jetzt geht es da weiter im 2. Samuel, ab Kapitel 11. Das ist eine interessante Geschichte, wo man sieht, wie es am Anfang schon wieder ums Herz geht. Von einem Gottesmann. Wo der Frühling ist gekommen, und die Zeit wieder angefangen hat, wo die Könige ihre Feldzüge unternommen haben, hat auch der König David seine Soldaten ausrücken. Unter der Führung von Joab sind seine Offiziere mit dem ganzen Heer von Israel in Krieg gezogen gegen die Ammoniter. Sie haben das Land von den Finden verwüstet und haben die Hauptstadt Rabba belagert. Der David selber aber ist in Jerusalem geblieben. Einmal an einem Nachmittag, wo der David seine Mittagsruhe beendet hat, er hat übrigens auch so Mittagsruhe gemacht, hast du gesehen? Das ist ganz biblisch, Mittagsruhe zu machen. Wo der David seine Mittagsruhe beendet hat, ist er auf das flache Dach von seinem Palast gegangen und ist dort ein bisschen spazieren. Da ist sein Blick auf eine Frau gefallen, die im Hof von einem Nachbarhaus gerade ein Bad genommen hat. Die hat dort also ein Planschbecken oder ein Swimmingpool oder so gehabt. Und die Frau, die war sehr schön gewesen. Der David wollte unbedingt wissen, wer sie ist, und hat den Diener losgeschickt, um herauszufinden, wer sie ist. Und man hat ihm berichtet, die Frau heisst Bathseba. Sie ist Tochter von Elimas und verheiratet mit dem Uriah, einem Hethiter. Jetzt hat der David Boten zu ihr schicken und hat sie zu sich holen. Bathseba ist gekommen und er hat mit ihr geschlafen. Nachher ist sie in ihr Haus zurückgekehrt. Gerade vorher hat sie die Reinigung vorgenommen, die das Gesetz nach der monatlichen Blutung vorschreibt. Nach einiger Zeit hat Bathseba gemerkt, dass sie schwanger ist. Sie hat einen Boten zum David geschickt, der ihm ausrichten sollte. Wo ihm das ausrichten sollte. Kaum hat der König das gehört, hat er dem Joab melden. Schick sofort der Hethiter Uriah zu mir. Das war also der Mann von der Bathseba. Der Joab hat gefolgt und hat den Mann am David geschickt. Wo der Uriah angekommen ist, hat sich David zuerst erkundigt, ob es dem Joab und den Soldaten gut ginge und wie weit die Belagerung von der Stadt schon fortgeschritten sei und so weiter. Schließlich hat er der Uriah aufgefordert, er soll doch heimgehen zu seiner Frau, sich baden und sich bei ihr ausruhen. Der Uriah war noch nicht weit gekommen, wo ihm der Diener eingeholt hat. Und ihm ein Geschenk vom König hat überreicht. Aber der Uriah, der ist nicht etwa ins Haus gegangen, sondern zur königlichen Leibwacht am Tor vom Palast und hat dort übernachtet. Also wo die anderen Soldaten auch übernachten. Weil der war nämlich im Dienst gewesen und hat gesagt, ich tue nicht einfach, wenn ich noch im Dienst bin, gehe ich heim und nehme mir das Vorrecht raus, auch wenn mir jetzt das der König erlaubt hat. Der David hat davon gehört und hat der Uriah gerade am nächsten Morgen wieder zu sich rufen. Warum bist du nicht heim schlafen bei deiner Frau, hat er ihn gefragt. Jetzt bist du doch so lange von ihr getrennt gewesen. Und der Elia hat geantwortet, die Bundeslade steht nur in einem Zelt. Und auch die Soldaten von Israel und Juda müssen mit Zelt auskommen. Selbst der Heerführer Joab und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld am Boden. Und das wird eh heimgehen, essen, trinken und mit meiner Frau schlafen. So war du, mein Herr, lebst, niemals könnt ihr so etwas tun. Der David hat ihn gebeten, bleib doch heute noch ein bisschen hier, Uria. Morgen lasse ich dich wieder ziehen. So ist der Uria noch in Jerusalem geblieben. Am Abend hat der David ihn zu einem Essen eingeladen und hat ihn völlig betrunken gemacht. Aber auch das Mal ist der Uria nicht heimgegangen, sondern hat wieder bei der Leibwache am Palast geschlafen. Warum hätte der David wollen, dass der Uria bei seiner Frau geht schlafen? Was denkt er? Der ja, dass niemand merkt, dass das Kind, das ja schwanger ist, davon von ihm ist, sondern dass der eigene Mann meint, das sei von ihm, dass er das gar nicht merkt. Ja. Aber es kommt noch schlimmer. Die Geschichte ist hier eben nicht fertig. Mögt ihr noch hören?
Ja.
Am nächsten Morgen hat der David den Brief geschickt, dem Joab. Der Joab war ja der Heerführer gewesen, auch vom David. Und hat ihm dem Uria gegeben. Drin hat er seinem Heerführer befohlen, stell dir Uria an die vorderste Front, dort, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch nachher mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Der Joab hat die Finden in der belagerten Stadt schon länger beobachtet. Und so hat er gewusst, wo ihre gefährlichsten Leute gestanden sind. Genau dort hat er jetzt den Uria eingesetzt. Wo jetzt die Ammoniter aus der Stadt rausgestürmt sind und angegriffen haben, sind einige von den Israeliten getötet worden und auch der Hethiter Uria ist unter diesen Gefallenen gewesen. Er ist also dort gestorben. Der Joab hat dem David über den Ablauf von diesem Kampf genau berichtet. Er hat einem Boten gesagt, der die Nachricht überbringen soll, wenn du zum König kommst und über das Geschehen berichten, wird er vielleicht zornig und dir vorhalten, warum seid ihr so nah an die Stadtmauer hergegangen? Habt ihr denn nicht daran gedacht, dass die Finden von der Mauer aus euch beschiessen könnten? Wisst ihr nicht mehr, wie damals in Tebetz, Gideons Sohn, der Abimelech, wie es immer gegangen ist, wo von einer Frau ist umgebracht worden? Sie hat von der Mauer oben runter einen grossen Müllstein abgeschossen und hat ihn damit erschlagen. Warum also hat er so nach an der Stadtmauer gekämpft? Wenn der David dir solche Vorwürfe machen sollte, dann tu ihm einfach erwidern und sag ihm, dass auch der Hethiter Uria gestorben sei. Der Bote hat sich auf den Weg gemacht und ist nach Jerusalem gegangen und als erstes zum König. Er hat dem David alles ausgerichtet, was der Joab ihm aufgetragen hatte. Die Finden seien stärker gewesen als wir, hat er erzählt. Sie sind aus der Stadt rausgestürmt und haben uns angegriffen, auf freiem Feld. Wir haben sie bis unmittelbar vor Tor der Stadt können zurückdrängen, aber dann haben die Bogenschützen von der Mauer oben runter auf uns geschossen und einige von unseren Soldaten sind tödlich getroffen worden. Oder hat Dieter Uria ist gefallen? Da hat der David geantwortet, geh zurück und melde mich ab. Lass dich durch die Niederlage nicht entmutigen. Der Krieg ist eben so grausam. Mal trifft es die einen, mal die anderen. Kämpft entschlossen weiter gegen die Stadt, bis sie zerstört ist. Nur Mut, Joab. Wo Bathseba gehört hat, dass ihr Mann, der Uria, gestorben ist, hat sie Totenklage für ihren Mann gehalten. Und gerade nach dieser Trauerzeit hat sie den David zu sich in den Palast geholt und hat sie geheiratet. Bald darauf aber hat sie einen Sohn auf die Welt gebracht. Der Herr aber hat verabscheut, was der David hier gemacht hat. Schaut ihr noch? Geht es nämlich noch weiter. Der Herr hat das alles gesehen und hat nicht Freude daran gehabt. Gott hat nicht Freude gehabt, was der David hier gemacht hat. Das war ganz etwas Gemeines, Hinterlistiges, Hinterhaltiges eigentlich am Mord und ein Ehebruch. Darum hat Gott den Prophet Nathan zum David geschickt. Wo der Nathan vor dem König gestanden ist, hat er zu ihm gesagt, ich muss dir etwas erzählen. Eine Geschichte, ein reicher und armer Mann haben zusammen in der gleichen Stadt gelebt. Der Reich hat sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hat nichts gehabt. Ausser einem kleinen Lamm, den er erworben hatte, den er gekauft hatte. Er hat es ganz liebevoll umsorgt und hat es gross gezogen, wie jemand zu einem Kind schauen würde. Das Schäfli hat sogar aus seinem eigenen Teller dürfen essen und aus seinem Becher trinken. Und in der Nacht hat es in seinen Armen dürfen schlafen. Es war für ihn wie eine Tochter gewesen. Eines Tages ist der reiche Mann zu Besuch gekommen. Er hat seinen Gästen, die einen weiten Weg hinter sich hatten, etwas Besonderes Gutes zum Essen anbieten. Aber er hat es nicht über das Herz gebracht, eins von seinen Schafen oder Rindern zu schlachten. Darum hat er dem armen Mann sein einziges Lamm weggenommen und hat es für seine Besucher als Essen zurichten lassen. Als David das gehört hat, hat ihn den Zorn gepackt und er ist aufgebrauset und hat gesagt, so wahr der Herr lebt, der Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben, für das eine, das er ihm so rücksichtslos einfach weggenommen hat. Da hat der Nathan zum David gesagt, du bist der Mann. Der Herr, der Gott von Israel, hat dir sagen, ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, wo der Saul dich wollte töten. Der gesamte Reichtum vom Saul und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehört dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du da, was ich verabscheue? Der Hethiter Uriah hast du ermordet und nachher seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder vom Uriah, denn du hast angeordnet, dass der Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen soll. Von mir hast du dich abgewendet und einem Uriah die Frau weggenommen. Darum sollen von jetzt an in jeder Generation einige von deinen Nachkommen einen grausamen Tod erleiden. Ich, der Herr, sage dir, jemand aus deiner eigenen Familie wird dich ins Unglück stürzen. Ich selber werde dafür sorgen. Du musst erleben, wie ein Mann, der dir sehr nachsteht, dir deine Frau wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen deine Frauen wegnimmt und in aller Öffentlichkeit mit ihnen schlaft. Was du, David, heimlich da hast, das lasse ich am helllichten Tag geschehen. Ganz Israel soll Zeuge davon sein. Da ist der David, da hat der David bekennt. Ich habe gegen Herr gesündigt. Und der Nathan hat erwidert, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Aber wegen dieser Tat spotten deine Finden über Gott noch mehr, also spotten die Finden noch mehr über Gott. Darum muss der Sohn von der Bathseba, wo sie dir geboren hat, sterben. Nach diesen Worten ist der Nathan wieder heimgegangen. Bis dahin mal. Das ist jetzt habt ihr gesehen, wir haben das mal erzählt, dass nachher der David Probleme wird bekommen mit seinen eigenen Kindern, mit seiner eigenen Familie. Und das sehen wir, wo das herkommt. Die Kinder haben dann aber gefragt, ja, wen ist denn das und warum ist denn das? Und gesagt, das kommt dann noch. Wir müssen noch ein bisschen warten. Weil jetzt hier haben wir es jetzt. Gott, weil der David hier so etwas Böses gemacht hat, hat er gesagt, es wird immer jemand von deinen Nachkommen brutalen, einen grausamen Tod sterben, also nicht einen natürlichen. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist, dass eben jemand, der ihm sehr nach ist, ihm seine Frauen werden wegnehmen, also öffentlich schänden, sozusagen. Und das ist ja dann auch, wenn wir die Geschichte weiterlesen werden, wir dann merken, was da nachher alles passiert ist und wie das eben im Haus von David, in seiner Familie, eben nicht alles zum Besten gestanden ist, was mit seinen eigenen Söhnen, von diesen vielen verschiedenen Frauen, die er hatte, passiert ist. Seid ihr nachgekommen? Also, was ist passiert? Könnt ihr es nochmal probieren, zu wiederholen? Also. Was hat die Geschichte angefangen? Ich habe ohne Mikrofon.
Mit der schönen Frau, und dann habe ich die Patronen im Wald gesehen, auch. Also wie, hat das angefangen?
Ja, ja. Ganze Geschichte. Dürft alle helfen, natürlich. Also angefangen jetzt eigentlich noch ein bisschen früher, nämlich, dass die Armee in den Krieg gezogen ist und der König ist daheim geblieben. Normalerweise, wenn die Geschichte ein bisschen kennt von David, ist er alben mitgezogen in den Krieg. Da kommt man nämlich auch nicht so auf dumme Gedanken. Also er ist jetzt daheim geblieben und ihm ist es, jetzt sagen Sie jetzt mal, ein bisschen auf Berndeutsch langweilig gewesen. Der hat keine Herausforderung gehabt.
Vielleicht
hat er es ja schon vorher gesehen. Hat er vielleicht vorher auch schon mal gesehen.
Ja, das
würde jetzt nicht einmal behaupten. Auf jeden Fall, er hat sie gesehen, wie sie da, oder, wenn man so von einem Flachdach ist, von einem Palast und da so schön in die umliegenden Quartiere hinein sieht und da in einem Nachbargarten eine schöne Frau sieht, wie die dort ein Bad nimmt und sich eben entsprechend auch hat leicht bekleidet oder nur im Backkleid war, hat er ein Verlangen bekommen, oder mit dieser Frau zusammen zu sein. Und hat das Gefühl gehabt, weil er der König sei, dann können wir die einfach holen. Hat er das dürfen? Nein, überhaupt nicht. Die war erst noch verheiratet gewesen. Also selbst wenn sie nicht verheiratet wäre, ist es ein bisschen anmassend, wenn man das Gefühl hat, man könne einfach jede Frau, die man gesehen hat, holen und mit der gerade schlafen. Und der David hat ja selber schon ganz viele Frauen gehabt. Und nachher, was ist passiert, als er mit ihr geschlafen hat? Ja, sie hat ein Kind entstanden in ihrem Bauch, von dem Zusammenschlafen. Und als David das erfahren hat, was hat er gemacht? Mhm. Der Mann von der Schlacht zurückgeholt.
Dafür sorgen,
dass die zusammen sind. Ja. Genau. Genau.
Genau. Quasi.
Genau. Also, Manipulation, ganz klar. Er probiert ihn zu etwas, zu einem Verhalten zu drängen, was er selber gar nicht hat wollen oder auch nicht gemacht hat. Das ist ihm aber auch nicht gelungen. Und weil es ihm nicht gelungen ist, was hat er nachher gemacht, der David? Ja, hat er dem Joab, dem Befehlshaber, gesagt, er soll den Uriah einfach zuvorderst an die Front stellen, dort, wo der Kampf am heftigsten tobt, und wenn sie nachher finden, kommen sie, sollen sich alle anderen zurückziehen, so dass er sterbe. Das war also ein ganz gemeiner Mord gewesen. Und der Plan ist aufgegangen, der Uriah ist gestorben, und der David hat Bathseba, nachdem dass sie Trauerzeit vorbei war, zu sich genommen und sie zur Frau genommen. Und nachher war die Geschichte fertig. Nein, was ist dann passiert? Dann ist der Nathan gekommen. Wer ist der Nathan? Ein Prophet. Ein Prophet, ja. Was hat er ihm gesagt? Ja, der hat ihm eine Geschichte erzählt. Was hat er ihm für eine Geschichte erzählt? Von
Namen
und von Namen. Wo sind die Arme, die ich
nicht gekannt habe? Der Der
Lamm hat nur ein Lamm gehabt, und der Reich hat ganz viele Lämmer und Kühe und Zügel Sachen gehabt. Genau, und nachher? Was hat er mit dem Lamm gemacht? Er hat es gemetzelt, ja, geschlachtet und seinen Gästen zum Essen gegeben. Ja. Und nachher, was hat der David gesagt, als er die Geschichte gehört hat? Er hat gesagt, das ist ja bodenlose Frechheit, so etwas. Der verdient den Tod, der Mann, hat er gesagt. Der so Haufen Schafe hätte gehabt, dem einen Arm sein einziger Gegner wegnehmen. Also, der hat sich total aufgeregt. Gefunden. Das ist ja so eine Ungerechtigkeit. Und dann, was hat der Nathan gesagt? Ja, hat ihm der Nathan gesagt, du bist der Mann. Und der David, was hat er nachher, wie hat er reagiert? Ja, was hat er nachher gesagt? Hat schon, ja. Wie hat der David reagiert? Wenn ihm der Nathan die Geschichte erzählt hat und gemerkt hat, er ist ja der Mann, der so ungerecht kam. Ja, er hat Buße da. Er hat sein Unrecht eingesehen und hat um Vergebung gebeten, hat Gott um Vergebung gebeten. Und das ist etwas ganz Starkes, der Moment, jetzt hier, den man im Leben von David sieht. Wir haben gesehen, der David wird als Mann nach dem Herz von Gott bezeichnet. Und wenn man die ganze Davids-Geschichte liest, eben, merkt man, der lebt eigentlich schon im Neuen Testament. Das ist ein Vertrauter vom Herrn. Der lebt wie jemand, der Gott kennt, von Herz zu Herz. Also etwas, was die Leute im Alten Testament eigentlich so gar nicht kennt haben. Der David war der, der die Bundeslade nach Jerusalem holen und sie einfach in ein Zelt hineingestellt hat. Nicht etwa in die Stiftshütte von Mose, sondern in ein ganz gewöhnliches Zelt und dort Tag und Nacht vor dem Herr hat anbetet und selber auch reingegangen ist, wo er gar kein Levit und kein Priester ist. Und damit zum Ausdruck gebracht hat, er ist jemand, der Gott von Herz zu Herz kennt und eben nicht nach dem Gesetz. Und so damit ist der David eigentlich ein grosses Vorbild gewesen für einen Mann, der lebt, wie es eigentlich erst im Neuen Bund durch Jesus möglich ist. Und auch hier, jetzt sehen wir auch den David, ob schon er ein Mann nach dem Herz von Gott ist, ist nicht einfach ein sauberer Mann. He? Nicht einfach einer, der nicht einmal etwas Falsches macht oder etwas Böses macht. Aber wie reagiert jetzt er, wenn er mit seiner Sünde konfrontiert wird? Wie ist seine Reaktion? Ja, er tut sofort, bekennt sofort. Oder was hätte er ja können? Er könnte sagen, nein, das ist ja alles gar nicht. Er hätte sich verteidigen können, er hätte sich rausschnurren, er hätte irgendwelche weitere Lügengeschichten erfinden, für seine Unschuld beweisen. Oder wenn er ja aber sieht, was der da so Politiker etwa mal bricht, oder andere Würden oder Wirtschaftsträger, wie sie sich da probieren rauszuschnurren und am Schluss kommt dann gleich alles raus und dann ist es noch peinlicher und dann müssen sie dann gleich den Hut nehmen. Das hätte David ja auch können. Und das hat er nicht gemacht. Er hat von Anfang an sofort, als er konfrontiert war mit seinem Fehlverhalten, Buss da. Gott um Vergebung bittet. Und es gibt einen ganzen Psalm. Der Psalm, jetzt müsste mir helfen, ist es 51, gell? Ist dort bei den 50er rum. Es gibt einen ganzen Psalm, den er dichtet hat, nach dem Erlebnis hier. Könnt ihr das selber daheim suchen? Was heisst, ein Bußpsalm nach dem, dass der David überführt ist worden vom Nathan. Und dann sieht er das Gebet, das der David dort zu Gott gebetet hat. Der Buß, das ist ein enorm starker Psalm. Ich habe das immer wieder geliebt, den Psalm nachzubetten. Und das ist so gewaltig. Du merkst, du kannst mit deinem ganzen Schrott, mit deinem ganzen Versagen, mit deiner Unmöglichkeit, mit deinem verdrehten Herz, kannst du zu Gott gehen und das alles herlegen. und bitte, dass er dir wieder ein neues und reines Herz gibt. Und schenk mir wieder ein neues Herz und einen gewissen Geist. Es gibt auch das Lied da. Das oh Herr, schenke mir. Das ist ein Wort aus dem Psalm, aus dieser Geschichte raus. Schenk mir ein neues Herz, schenk mir einen neuen Geist. Er merkt, er erkennt, wie sein Herz in eine Vertreitheit ist hineingekommen. Wie sein Geist irgendwo ist bedeckt worden, wie da nicht mehr. Die Offenbarung ist geflossen zwischen ihm und Gott, wie er sich hat verführen von seinen Augen, von seiner Lust und in etwas hineingeraten ist, wo gar nicht gut war. Und wenn er das erkennt, kehrt er um und tut Buß, bittet Gott um Vergebung. Und bittet ihn um ein neues und um ein reines Herz. Und dennoch hat es Folgen gehabt. Genau. Gott hat ihm vergeben. Der Nathan hat ihm das noch gehört. Am gleichen Moment hat er das gehört. Der Nathan hat ihm Vergebung zugesprochen. In dem Moment, wo der David deine Sünden bekennt hat, hat der Nathan ihm gesagt, du, deine Sünden sind dir vergeben. Und da wieder. Neues Testament, oder? Ohne Opfer. Ohne irgendwelche Reinigungsritual. Einfach, es ist dir vergeben. Hier haben wir wieder die neutestamentliche Ordnung, die hier schon im Alten Testament durchleuchtet. Aber es hat dennoch, dass Gott ihm vergeben hat, Konsequenzen. Und die Konsequenzen tut ihm der Nathan auch sagen, gerade direkt. Er sagt, du wirst da wird wie ein, ja, ist wie gleich wie ein Fluch ein Stück weit, der reinkommt in die Familien rein. Es wird immer einer von deinen Nachkommen einen gewaltsamen Tod erleiden. Ja. Oder Gottes Ordnungen sind gleich. Gott steht zu seinem Wort gleich, auch wenn er uns vergibt. Das hat unser sündhaftes Verhalten hat dennoch Konsequenzen für andere und für uns, auch wenn er uns vergibt. Spürt ihr das? Das ist manchmal noch schwierig zu verstehen. Wir haben manchmal das Gefühl, ja, wenn du uns vergehst, da ist noch ein Schwamm drüber und dann ist alles gut und dann spielt alles keine Rolle mehr. Nicht so. Wenn du einen Mord begehst und du bekennst Gott, die Sünde vom Mord, dann vergibt dir Gott. Aber vor dem Staat, vor dem Recht, vor dem Gesetz, bist du ein Mörder und musst ins Gefängnis.
Ja,
das ist ja so. Und das sind manchmal ganz schwierige, auch seelsorgerliche Herausforderungen, die es sind. Aber das sind die Ordnungen von Gott. Und es ist wichtig, dass wir die nicht auf eine komische Art auflösen. Und die Sachen verdrehen im Geist, auf der geistlichen Ebene ist uns vergeben. Sind wir freigesprochen, versöhnt mit Gott. Aber Konsequenzen, Strafen, Sünde, die wir haben gemacht haben, im weltlichen Sinn, müssen wir trotzdem tragen.
Also, zurückzuholen zu einem anderen Leben, zum mitigen
Leben,
das
wo in der Tür ist. Genau. Eine Zeit zum Leben, nicht zum einfach die Verdammung und irgendwo
herzugehen.
Genau. Genau. Alle
Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, ja, ganz genau. Eigentlich auch eine Ordnung von Gott, das ist
mal die Welt für die Ordnung, nicht die Wörter,
das
hat das Sammel. Oder dort, wo eben ein Mord begangen hat, wo es eigentlich in die Knast gefällt, 10 oder 18 Jahre ist ja gleich, aber in Konsequenz. Ja, das ist ja so. Es ist, denke ich, auch wichtig zu sehen, eben, wenn es nicht so wäre. Was würde passieren? Sie würden wieder vergeben. Es ist ja alles nicht so schlimm. Ich kann ein bisschen lügen, ich kann ein bisschen stellen, ich kann es auch wieder bekennen. Es hat alles auch keine Konsequenzen. Das wäre cool.
Aber das Verhalten,
das Jesus einfach zwei, drei Mal auf Kreuz schlagen. Ja, natürlich. Das ist ein Verhalten, das Jesus beleidigt und unseren Charakter, unsere Herzenshaltung verteidigt. Das ist ja das, was Gott nicht will. Und darum ist ja eben das Erzieherische, das Ermahnende, das Rechtweisende, oder eben Gott will ja nicht, dass wir eigentlich mit seiner Gnade eben so billig umgehen, sondern auch, dass wir das ernst nehmen und uns bewusst sind, das hat Jesus das Leben gekostet, dass meine Sünden vergeben sein können. Das ist nicht etwas Leichtfertiges, wo ich jetzt sagen kann, ja, das ist ja noch gäbig. Da kann ja immer wieder einfach mit meiner Sünde zu Jesus kommen, dann vergibt mir das schon wieder. Es ist wahr, ich habe immer wieder mit meinen Sünden zu Jesus und dann vergibt mir auch wieder. Und dennoch hat mein Fehlverhalten eine Konsequenz auf mein Leben und auch auf die anderen Leben, die durch mein Fehlverhalten konfrontiert oder beeinflusst sind. Und das nimmt Gott nicht weg, sondern dort müssen wir dann herstehen und auch die Konsequenzen tragen. Und das ist, wie es Kathrin richtig gesagt hat, zu unserer Erziehung, dass wir nicht plötzlich in so einem billige Gnade denken in den Geraden und so meinen, ja, das kannst du ja als Christ kannst machen, was du willst, das wird dir immer wieder vergeben. Ich glaube,
wenn du mit dem Gedanken
etwas
nicht machst,
ist das sowieso falsch. Ja, ja. Also, ich kann dann auch wieder um Vergebung bitten, gell, so ein bisschen. So, eben, das, auf das Spiel lässt sich Gott nicht ein.
Okay, ja.
Ich habe gerade ein bisschen Frust gesucht. Ich habe gerade gehört, dann kann ich für ein Tor, was habe ich gehört? Nein, geht er, das hat das Betten in dem Abend schon wieder. Ja, ja. Ja, unser Fehlverhalten hat eben manchmal schon Konsequenzen und Auswirkungen auf das Leben von anderen. Solange das nur uns selber betrifft, ja, dann sind wir selber schuld, kann man sagen. Aber hier hat es das Leben von einem Mann gekostet. Da ist eine Familie zerstört worden. Eine Ehe ist zerstört worden. Ein Leben ist gekillt worden. Eine Frau ist eigentlich geschändet worden, eine Verheiratete. Und das hat Konsequenzen. Sie ist schwanger geworden. Wir werden dann auch Konsequenzen noch sehen. Das hat ihm der Nathan ja auch angekündigt, dass der Sohn, der die Bathseba wird gebären, nicht wird überleben. Also die Frucht von dieser Sünde wird nicht können leben. Der Lohn der Sünde ist, schreibt der Paulus im Römer, ist tot. Die Folge von Sünde ist tot. Das ist ja wieder, das kommt zum Ausdruck, haben wir jetzt nicht gelesen, das kommt jetzt das nächste Mal hinter die Geschichte. Gell? Und nachher der Sohn von der Bathseba, der durch den Ehebruch, durch das Unrecht gezeugt ist worden, nachher stirbt. Und wieder David ringt um das Leben. Und betet und fastet. Aber Gott lässt sich nicht umstimmen, sondern lässt den Bub sterben. Und da wieder, es hat Konsequenzen. Die Sünde, die Folge von der Sünde ist tot. Und das ist ein Beispiel wieder, das uns veranschaulicht, eben, unser Fehlverhalten hat Konsequenzen, auch wenn Gott uns vergeben hat. Gut. Also, so weiter mal, he? Hat jemand noch eine Frage zu der Geschichte? Oder eine Ergänzung? Also, dann tun wir doch noch beten. Ja, Vater, und die Geschichte ist eine eindrückliche Geschichte, die uns zeigt, ja, wie schnell unsere Herzen können abweichen vom richtigen Weg. Wie selbst ein Mann, wo du sagst, es ist ein Mann nach meinem Herz, einfach sich so kann in so einem Moment kann wegwenden von dir, seine Augen, seine Wünsche, seine Begehrlichkeit auf etwas kann richten, das gar nicht nach deinem Willen und nach deinen Ordnungen ist und sich in eine völlige Lügengeschichte und Mordgeschichte hinein kann verwickeln. Und ich danke dir, dass du auch dort deine Treue im David erwiesen hast. Du hast ihn nicht einfach verworfen. Du hast nicht gesehen, hast gesagt, du bist jetzt nicht mein König, du bist jetzt nicht mein Kind, du bist nicht mein Sohn. Sondern du hast ihn in die Buße, in die Umkehr gerufen. Du hast ihm den Prophet Nathan geschickt, der ihm die Augen hat aufgetan, die geistlichen Augen, dass er sein Unrecht erkannt hat. Und ich danke dir, dass wir genau gleich wie ein David deine Söhne und Töchter sind. Und dass auch wie Sünde in unserem Leben ist, du uns nicht einfach dort drin lässt weiterlaufen, sondern dass du uns auch dort so prophetische Geschwister, die über den Weg schenkst, die uns die Augen auftun können. Und dass auch wir dann können die Sünde und die Schuld bekennen und können gereinigt werden von aller Ungerechtigkeit. Und so soll uns das Beispiel eine Warnung sein, soll uns das wach machen, dass wir nicht leichtfertig mit deiner Gnade umgehen. Nicht leichtfertig mit dieser Sohnschaft umgehen, die du uns geschenkt hast, nicht denken, ja, da muss ja viel verleiden. Sondern dass wir sehen, auch unsere Missetaten, unsere Sünden haben Konsequenzen für uns selber und auch für andere Menschen. Wir bitten dich hier um einen besonderen Schutz. Bitten dich auch hier da, du kennst schon und weisst schon, wo jedes dran ist, wo seine Versuchungen sind, wo seine so schwachen Momente sind, wo wir uns wegziehen von deiner Ordnung, von deinem Recht. Bitte, dass du hier einen besonderen Schutz für jedes Einzelne leihst. Was so die Schwachstellen sind. Und dass du uns dort auch die nötige Hilfe zum Voraus schenkst, nicht erst, wenn es zu spät ist, dass wir Abstand nehmen können von solchen Gedanken, von solchen Gefühlen und unsere Gedanken, unsere Herzen auf dich ausrichten können. Und wir wollen uns eins machen mit dem Gebet, das David gebetet hat, Herr, schenk uns ein neues und reines Herz. Schenk uns einen neuen, gewissen Geist, wo mit deinem Geist die Einheit ist. Dass wir die Gerechten, die Heiligen, die Söhne und Töchter können sein, die dich repräsentieren, wo du Freude daran hast, wo du kannst brauchen in dieser Welt. Danke, dass du mit deiner Gnade und mit deinem Segen jedes Einzelnen erfüllen willst. Amen.